7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Nach einem viel zu kurzen Urlaub begrüße ich Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 22. August. Die 35. Kalenderwoche steht bevor und hat allerlei spannende Termine zu bieten. Unter anderem liefern die Landesbanken LBBW, Helabar und NordLB Halbjahreszahlen sowie ebenfalls die DK Bank und die DZ Bank. Einen besonderen Fokus legen wir jedoch auf die Zahlen zum zweiten Quartal von Nvidia. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Wehnert, Korrespondent in New York, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Zunächst aber blicken wir zurück auf ein Ereignis, das in der laufenden Woche viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, nämlich die überraschende Personalrochade bei der Berliner Neobank N26. Was ist passiert? Kurz zusammengefasst. Gründer Valentin Stalf zieht sich aus dem Vorstand zurück, konkret gibt er sein Amt als Co-CEO auf. Nach einer Übergangsphase soll er dann in den Aufsichtsrat wechseln. An seine Stelle tritt zunächst Markus Mosen, bislang Aufsichtsratschef. Mosen übernimmt also die operative Rolle, wenn auch wohl nur auf Zeit. Der zweite Gründer, Maximilian Taiental, bleibt weiterhin Co-CEO und COO. Stalf und Taiental haben N26 vor etwa 10 Jahren gegründet und halten zusammen knapp 20% der Anteile. Stalf betont, er bleibe einer der größten Anteilseigner und wolle sich künftig stärker auf sein Family Office und andere Projekte konzentrieren, gleichzeitig aber die strategische Ausrichtung von N26 aus dem Aufsichtsrat heraus mitgestalten. Der Hintergrund: Die Investoren hatten nach Kritik der BaFin auf Veränderungen gedrungen. Die Aufsicht bemängelte zuletzt unter anderem die Organisation, die mit dem rasanten Kundenwachstum nicht Schritt halte, und Schwächen beim Risikomanagement. Mit der Rochade soll der Machtkampf an der Spitze nun vorerst beendet sein. Offen bleibt allerdings, wie lange Stalf pausieren muss, bevor er tatsächlich in den Aufsichtsrat wechseln darf. Außerdem stellt sich die Frage, wer künftig den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt, wenn Mosen in den Vorstand rückt. Wirtschaftlich steht N26 derzeit solide da. Das Fintech zählt über 5 Millionen Kunden, mehr als 1500 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von über 500 Millionen Euro. Im Sommer 2024 wurde die Gewinnschwelle erreicht und auch 2025 will die Bank das Jahr profitabel abschließen. Soweit die Fakten. Doch was bedeutet das für das bisherige Vorzeige-Fintech? Auf den ersten Blick wirkt das Ganze wie eine gesichtswahrende Lösung. Der Gründer tritt nicht im Streit ab, sondern tauscht gewissermaßen die Rolle. Weg von der operativen Verantwortung hin zur strategischen Begleitung. Aber ob das wirklich für Ruhe sorgt, ist fraglich. Denn die Probleme, die die BaFin moniert hat, die sind damit noch nicht gelöst. N26 hat sich zwar als einer der größten Player im europäischen Digitalbanking etabliert, doch die Strukturen im Inneren hinken offenbar dem Wachstum hinterher. Und genau hier liegt die eigentliche Herausforderung. Ideen gibt es bei N26 genug, aber die Organisation, das Risikomanagement und die Stabilität müssen nachziehen. Auch Mosens Wechsel in den Vorstand ist eher ein Zwischenschritt. Er kennt das Unternehmen gut, klar, aber als Aufsichtsratschef in die operative Verantwortung zu wechseln, ist selten eine Dauerlösung. Früher oder später wird N26 frisches Führungspersonal brauchen. Sowohl für Stalfs Platz im Aufsichtsrat als auch für Taiental, der wohl ebenfalls nicht ewig Co-CEO bleiben wird. Und noch ein Punkt, es wirkt widersprüchlich, wenn Gründer, die aus nachvollziehbaren Gründen die operative Führung abgeben, anschließend im Aufsichtsrat über die neue Führung wachen sollen. Ob das die nötige Unabhängigkeit und Klarheit bringt, darf man durchaus bezweifeln. Unterm Strich also, N26 hat den Machtkampf entschärft, aber die eigentliche Arbeit, stabile Strukturen zu schaffen und das Vertrauen der Aufsicht wie auch der Investoren dauerhaft zu sichern, die steht noch bevor. Nun aber zur kommenden Woche, und da richten sich viele Blicke auf die Quartalsbilanz von Nvidia. Und zu diesem Thema spreche ich heute mit unserem New Yorker Korrespondenten Alex Wehnert. Hallo Alex.
Hi Franz, freut mich wieder dabei zu sein.
Ja, da freue ich mich auch sehr. Alex, am Mittwoch legt der Chiphersteller Nvidia Zahlen für das zweite Quartal vor. Doch bevor wir uns mit diesem Vertreter der Magnificent Seven im Einzelnen befassen, lass uns einen kurzen Blick werfen auf Big Tech insgesamt. Da war ja einiges los in den vergangenen Tagen.
Ja, das kann man so sagen. Also in der laufenden Woche, gerade am Dienstag, ist es ja zu einem ziemlichen Kursrutsch gekommen bei Big Tech. Das hat vor allem auch mit einer wachsenden Investorenskepsis an dem Thema zu tun, was die Börsen eigentlich über die vergangenen 2 bis 2,5 Jahre angetrieben hat, nämlich künstliche Intelligenz. Da haben sich ja die Bewertungen auch bei Big Tech insgesamt so stark aufgeheizt, dass man schon sagen kann, dass die Aktien da sehr anfällig geworden sind für einzelne Negativnachrichten. Das eine ist eine Äußerung von Sam Altman gewesen, dem CEO von OpenAI, der eben davon gesprochen hat, dass da schon ja gewisse zu hohe Erwartungen im Spiel sind beim Thema künstliche Intelligenz, dass das natürlich trotzdem die wichtigste Technologie sei, die seit langem neu an den Markt gekommen sei oder die wichtigste Zukunftstechnologie überhaupt. Aber er hat eben auch gesagt, dass Investoren vermutlich übermäßig begeistert sind aktuell. Und das zweite war ein Paper des Massachusetts Institute of Technology, also gerade bei Technologiethemen natürlich eine ganz renommierte Universität. In dem Paper steht drin, dass nur 5% der integrierten KI-Pilotprojekte ja Millionen an Wertschöpfung generieren, während der absolute Großteil, also 95%, überhaupt keinen messbaren Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen hat. Das ist natürlich in dem aktuellen Marktumfeld schon auch dazu angelegt, da die Investorenstimmung entscheidend zu trüben.
Na, okay, aber ich meine, KI ist ja immerhin ein Kernthema, das sehr stark mit Nvidia zusammenhängt. Lass uns doch jetzt dann mal bei Nvidia genauer schauen. Da gab es ja zuletzt auch nach einigen eher schwierigen Nachrichten doch wieder ein paar Neuigkeiten, die so ein bisschen den Optimismus geschürt haben. Was war denn da passiert?
Ja, ganz genau. Also das Thema, was Nvidia auch beschäftigt hat, neben eben, wie belastbar ist der KI-Boom insgesamt, ist ja vor allem der chinesische Markt. Ja, also die Wachstumsaussichten dort, der globale Handelskrieg, das aggressive Vorgehen auch von US-Präsident Donald Trump gegenüber China hat da ja die Aussichten stark eingetrübt. Schon unter der Vorgängerregierung von Joe Biden haben die USA ja Exportkontrollen für Halbleiter und Chiptechnologie nach China verhängt. Da stellte sich dann die Frage, wie geht das unter der Trump-Regierung weiter? Auch da war zunächst eben ein aggressiver Kurs zu beobachten. Jensen Huang, dem CEO von Nvidia, der ja sich auch zunehmend als eine Art Botschafter oder Außenminister der gesamten Tech-Branche gebärdet, dem ist es da dann gelungen, auch gemeinsam mit den Kollegen von AMD einen Deal mit Washington zu schließen. Die Chip-Designer Nvidia und AMD, die stellen ja ihre Halbleiter auch nicht selbst her, sondern designen sie eben, führen eben künftig 15% der Einnahmen aus dem China-Geschäft an Washington ab, was ihnen dann eben erlaubt, diese strengen Exportkontrollen jetzt auch zu umgehen. Nvidia hat ja Chips fertigen lassen ja, im Vergleich zu ihren Spitzenprozessoren dann reduzierter Leistung, die eben extra für den chinesischen Markt gemacht werden und die jetzt eben dann auch wieder sozusagen Milliardenerlöse garantieren sollen. Das hatte ja voll große Sorgen nach sich gezogen, dass Nvidia da doch schon von hohen Erlösausfällen beziehungsweise Abschreibungen gewarnt hatte.
Ja, aber das ist tatsächlich ein bemerkenswerter Deal. Der hat sich dann auch so positiv auf die Stimmung der Investoren ausgewirkt.
Ja, das kann man so sagen. Wie gesagt, China ist durchaus, sagen wir mal, der wichtigste Wachstumsmarkt neben dem Kernmarkt USA für Nvidia. Nvidia ist ja vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Unternehmen geworden, was eine Marktkapitalisierung von über 4 Billionen Dollar auf die Waage bringt. Die Bewertung ist nach wie vor sehr hoch, vor allem im Vergleich zum Rest des normalen Halbleitersegments, kann man sagen. Also die Investorenstimmung ist trotz der Nachrichten aus der aktuellen Woche, die eben dann für einen gewissen Kursrückschlag gesorgt haben, da doch noch sehr aufgeheizt.
Ja, aber es gibt ja auch Stimmen, die sozusagen Wasser in den Wein kippen. Da, also Faktoren, die dazu führen, dass die Stimmung sich trotz des jüngsten Deals eintrüben könnten, oder?
Ja, also vor allem hat da ein Bericht der Financial Times die Runde gemacht. Die Reporter da haben eben Informationen, gemäß denen China die heimischen Tech-Konzerne, also unter anderem Alibaba, aufgefordert hat, doch mal zu begründen, warum man denn in so großem Stil dann auch die Prozessoren, die Chips von Nvidia nachfragen würde und dann nicht eher auf heimische, also im Inland von chinesischen Unternehmen produzierte oder designte Ware setzt. Auch diese Anfrage aus Peking oder diese Aufforderung aus Peking an die heimischen Tech-Konzerne ist natürlich in dem Kontext dieser nach wie vor existierenden internationalen Spannungen eben gegenüber Washington auch zu sehen und dürfte dann schon auch gewisse Fragezeichen hinter diese erneute Wachstumsstory von Nvidia in China stellen.
Okay, also wie auch immer sich das weiterentwickelt, Nvidia ist und bleibt ein Hingucker. Vielen Dank, Alex, für den Überblick über all die Themen, die bei diesem Chiphersteller gerade wichtig sind.
Danke dir, Franz, hat mich gefreut, wieder dabei sein zu dürfen.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche noch weitere spannende Termine. So legt am Dienstag Dickerbank-Chef Georg Stocker die Halbjahreszahlen des Asset Managers vor. Im Mittelpunkt dürfte hierbei das Provisionsgeschäft der Sparkassentochter stehen. Die DK verwaltet aktuell ein Vermögen von rund 415 Milliarden Euro, eine beachtliche Größe. Nach einem insgesamt freundlichen Börsenhalbjahr richtet sich der Blick nun vor allem auf die Nettozuflüsse, also darauf, wie viel Geld Anleger in Publikumsfonds und ETFs gesteckt haben. Die DK ist hier ein echtes Schwergewicht. Bei Wertpapier-Publikumsfonds liegt ihr Marktanteil bei knapp 13%. Zuletzt hat sie außerdem von einer deutlich höheren Vertriebsleistung im Privatkundengeschäft berichtet. Und das ist besonders spannend, denn dieses Segment macht etwas mehr als die Hälfte der gesamten Assets aus. Die Frage ist jetzt, verschiebt sich das Anlageverhalten der Kunden weiter? Konkret kaufen die Menschen zunehmend klassische Fonds und treten damit Zertifikatekäufe in den Hintergrund? Das sollen die Zahlen zeigen. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft den Immobilienbereich. Dort verwaltet die DK rund 55 Milliarden Euro und gerade hier schaut die Branche derzeit ganz genau hin. Denn der Branchenverband BVI hatte zuletzt über deutliche Abflüsse und einen Rückgang beim Volumen berichtet. Ob und wie stark sich das in den Zahlen der DK niederschlägt, bleibt abzuwarten. Unterm Strich also, bei den kommenden Halbjahreszahlen der DK Bank geht es nicht nur um schlichte Gewinne oder Verluste, sondern auch um ein Stimmungsbild. Wie entwickeln sich die Anlegerströme und welche Anlageformen stehen aktuell im Vordergrund? Genau das könnte Hinweise darauf geben, wohin sich der Markt im zweiten Halbjahr bewegt. Am Dienstag veröffentlicht die DZ Bank Gruppe Halbjahreszahlen. Und ein Blick zurück zeigt, 2024 war für die Bank ein Rekordjahr. Mit 3,3 Milliarden Euro Gewinn erzielte sie das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Und das, obwohl die Risikovorsorge deutlich angehoben werden musste. Interessant ist, woher dieser Erfolg eigentlich kam. Besonders stark beigetragen haben die R&V-Versicherung und Union Investment, also zwei wichtige Säulen innerhalb des Konzerns. Vorstandschef Cornelius Riese und Johannes Koch, der im Vorstand für das Geschäft mit den Partnerbanken sowie fürs Personal zuständig ist, stellen dann am Dienstag neue Zahlen vor. Und da wird sich zeigen, ob die Risikovorsorge weiter nach oben geht. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr 2024 waren die Zuführungen schon auf gut 200 Millionen Euro gestiegen. Im gesamten Jahr summierte sich das dann auf 845 Millionen Euro. Diese Belastungen hatten mehrere Ursachen. Der Agrarhandelskonzern BayWa hat im vergangenen Jahr deutliche Spuren in der Bilanz der Kernbank hinterlassen. Außerdem mussten Töchter wie die Teambank und VR Smart Finanz ihre Risikovorsorge kräftig erhöhen. Ihre Kunden litten besonders stark unter der schwierigen konjunkturellen Lage. Nun stellt sich die Frage, schafft es die DZ Bank trotz hoher Risikovorsorge erneut ein starkes Ergebnis hinzulegen? Überdies ist die kommende Kalenderwoche in gewisser Weise auch eine Woche der Landesbanken, denn gleich drei von ihnen legen Halbjahreszahlen vor. Jedoch herrschen bei den dreien sehr unterschiedliche Ausgangslagen vor, dementsprechend unterschiedlich sind auch die Herausforderungen, vor denen sie stehen. Beginnen wir mit der NordLB, die am Mittwoch Zahlen vorlegt. Das Institut, das vor wenigen Jahren noch schwer unter den Folgen des Schiffskreditgeschäfts gelitten hat, hat seine Restrukturierung weitgehend abgeschlossen und befindet sich klar im Aufwind. Sowohl die Ratingagentur Moody's als auch Fitch haben das Standalone-Rating Anfang des Jahres angehoben. Im März meldete die NordLB dann das beste Ergebnis seit 2015 und auch im jüngsten EU-Stresstest platzierte sie sich im gesicherten Mittelfeld. Die anstehenden Halbjahreszahlen gelten als erste Zwischenmarke auf dem Weg zu den Finanzzielen bis 2028. Die Vorgabe bleibt ambitioniert, nämlich den 2024 erzielten Vorsteuergewinn von 356 Millionen Euro zu übertreffen. Ganz anders stellt sich die Situation bei der LBBW dar, die ebenfalls am Mittwoch Zahlen präsentiert. Zwar hat die größte der Landesbanken mit über 1,2 Milliarden Euro Vorsteuergewinn im Jahr 2024 eines der besten Ergebnisse ihrer Geschichte erzielt, gleichzeitig fiel sie jedoch im gerade erwähnten jüngsten Stresstest durch eine schwache Performance auf. Der Grund liegt wohl im umfangreichen Immobilienportfolio. Gerade das Neugeschäft in diesem Segment ist branchenweit schwierig. Die Halbjahresbilanz wird eine Indikation geben, ob das Institut trotz der Herausforderungen an die starken Vorjahresergebnisse anknüpfen kann. Und zu guter Letzt wird am Donnerstag der Halbjahresbericht der Helaba im Fokus stehen. Die Landesbank Hessen-Thüringen wiederum steht vor einer besonderen Konstellation, denn die Diskussionen drehen sich längst um die Arealbank. Ein möglicher Zukauf würde das Gewerbeimmobilienportfolio der Helaba nahezu verdoppeln. Offiziell kommentiert das Management die Spekulation nicht. Fakt ist jedoch, nach drei Rekordergebnissen in Folge, zuletzt mit 767 Millionen Euro Gewinn vor Steuern, dürfte es 2025 schwieriger werden, erneut zuzulegen. Grund ist vor allem der rückläufige Zinsüberschuss infolge der geldpolitischen Lockerung der Europäischen Zentralbank. Vorstandschef Thomas Groß rechnet deshalb mit einem Ergebnis leicht unter Vorjahresniveau, hält mittelfristig aber an der Zielmarke von über 1 Milliarde Euro fest. Damit ergibt sich ein differenziertes Bild. Die NordLB zeigt den Weg vom Sanierungsfall zum soliden Institut mit klaren Wachstumszielen. Die LBBW muss ihre Stärke unter Beweis stellen und zugleich die Risiken im Immobiliengeschäft managen. Und die Helaba bewegt sich zwischen soliden Zahlen und strategischen Optionen, die ihr Geschäftsmodell grundlegend verändern könnten. Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Montag ist Bankfeiertag in Großbritannien, daher sind dort die Börsen geschlossen. Am Dienstag soll am Landgericht Frankfurt eine Entscheidung zu einer Klage der deutschen Umwelthilfe gegen Apple wegen der Werbung für die CO2-neutrale Apple Watch fallen. Und der Zinsentscheid der ungarischen Notenbank steht an. Zur Wochenmitte soll der US-Einfuhrzoll auf indische Waren auf 50% steigen und das DIW-Konjunkturbarometer wird veröffentlicht. Am Donnerstag gibt der Europäische Automobilverband ACEA in Brüssel Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat Juli bekannt. Die Europäische Zentralbank veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 23. und 24. Juni und die Zinsentscheide der Bank of Korea sowie der polnischen Notenbank werden erwartet. Und zum Wochenabschluss erfolgt dann der Zinsentscheid der Zentralbank des Bald-Euro-Mitgliedslandes Bulgarien. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 21. August, 17 Uhr. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss. Erholen Sie sich gut am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.